Asia Expansion Explained. Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-how, Best Practice Cases und spannende Karriere-Talks für einen erfolgreichen Markteintritt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 13. Podcast-Folge von Asia Expansion Explained. Mein Name ist Karina Margreiter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von GEM Solutions, tauchen wir ein in die Gin-Ziel-Regionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Weißt du, was heute ist, Fabian? Heute ist bereits Halbzeit unserer Podcast-Serie zu Südkorea. Wir sprechen in der 5. Folge über die koreanischen Großkonzerne und Familienunternehmen, die sogenannten Chaebols. Fabian, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, was Chaebols denn eigentlich sind?
Ja, gerne, Karina. Mit Chaebols oder auf Deutsch Konglomerate sind große Mischkonzerne gemeint, wie zum Beispiel Samsung, LG oder Hyundai. Und wie man als österreichische Startup solche Konzerne am besten anspricht, verrät uns Taeyeon Shin. Taeyeon war mehrere Jahre selbst bei Samsung im Smartphone-Bereich tätig und wird uns auch über das koreanische Startup-Ökosystem berichten.
Ja, ich bin gespannt auf seine Einblicke in das koreanische Startup-Ökosystem und vor allem auch, welche Trends und Innovationen er derzeit in Korea so erkennen kann. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Taeyeon.
Hallo Taeyeon, freut uns, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist. Wir sprechen heute über Global Consumer Insights within Korean Chaebols in unserer 5. Episode zu Korea. Kannst du einen ganz kurzen Überblick über deinen Werdegang geben?
Ja, hallo. Hallo Fabian, hallo Karina. Vielen Dank für die Einladung. Ich, man hört es ja von meinem Namen. Ich bin in Korea geboren und koreanischen Eltern. Sind dann im sehr jungen Alter nach Deutschland gekommen und habe dann hier die Schule dort durchlaufen und habe dann auch meine berufliche Karriere dort gestartet bei Adidas. Dort auch in der als Consumer Insights Spezialist. Und bin dann vor 6 Jahren nach Korea gekommen und habe dort angefangen, bei Samsung Electronics zu arbeiten, in dem Smartphone-Bereich.
Mhm. Okay, ja, hallo auch von meiner Seite. Ich glaube, es gibt niemanden, der Samsung nicht kennt. Und heute sprechen wir wirklich mit dir über Consumer Insights, was uns wirklich freut. Und deswegen vielleicht gleich die erste Frage, die du sicher beantworten kannst. Was ist denn das Erfolgsrezept von Samsung oder den anderen großen Chaebols in Südkorea?
Samsung ist ja ein Riesenunternehmen. Wie du sagst, jeder kennt Samsung. Und für mich war es erstmal so ein Schock, diese Größenordnung zu sehen dort vor Ort. Ich war ja dort in der Zentrale, das ist ein Vorort von Seoul in Suwon. Und an dem Standort sind 30.000 Mitarbeiter. War die das waren 3.000. Das ist eine unheimliche Größe. Und das hat zu tun mit der Stärke von Samsung. Samsung hat ja seit den 80er Jahren quasi die Haushaltselektronik den Markt aufgerollt, indem sie sehr schnell Skala aufgebaut haben und dann sehr effizient und sehr anfangs nicht so hochqualitativ, aber mit der Zeit immer präziser und immer qualitativ hochwertiger gearbeitet haben und dann Kategorie für Kategorie quasi die Marktführerschaft übernommen haben. Als ich dann vor 6 Jahren im Smartphone-Bereich angefangen habe, war Samsung da gerade auf dem Höhepunkt. Sind auch jetzt noch Marktführer, aber ja, was die Profitabilität und auch die Quantität angeht, war Samsung damals, also war der Smartphone-Markt damals auf den Höhepunkt. Und die vertikal integrierte Produktion quasi, dass sie das genauso in der Hand haben mit dem Endprodukt zusammen. Das ist einerseits die Stärke von Samsung, andererseits, da denke ich, scheiden sich manchmal auch ein bisschen die Geister, ist die Firmenkultur. Samsung, ich habe, bevor ich hin bin, auch ein bisschen drüber gelesen, was ich so online gefunden habe. Und es wird dann von manchen Leuten als so fast militärische Kultur beschrieben. Das war dann auch meine Erfahrung dort, das ist sehr, sehr hierarchisch. Und der Vorteil davon ist, dass die unheimlich schnell exekutieren und sich sehr, sehr schnell dann anpassen können an Veränderungen. also sehr, sehr flexibel dann agieren können.
Okay.
Spannend, also Top-Down-Approach, sehr hierarchisch aufgebaut, sehr viele Leute und trotzdem oder gerade deswegen sehr innovativ. Aber oft sagt man ja, okay, große Corporations brauchen Startups, um innovativ zu sein, um sich schnell bewegen zu können. Das heißt, Samsung hat das durch diese Kultur geschafft, trotzdem diese innovativen Sprünge zu machen.
Ja, ich meine, Samsung, das Modell von Samsung war in der Vergangenheit eher ein Fast Follower. Das heißt, die haben andere Produkte, die andere Firmen erfolgreich gemacht haben, besser, effizienter und kosteneffizienter auf großer Skala produziert und haben so die Marktführerschaft dann übernommen. Seitdem der Smartphone-Bereich, da die technische Innovation jetzt nicht mehr so wichtig ist und immer mehr Software immer mehr in den Vordergrund rückt, tut sich Samsung da auch immer schwieriger einerseits und andererseits ja mit dem zunehmenden Wettbewerb in China, die jetzt diese Fast-Follower-Rolle dann in den komplexeren Technologiebereich immer mehr übernehmen, hat Samsung da Probleme, diese Innovation quasi Führerschaft zu übernehmen.
Spannend.
Ja, extrem spannend. Ja, und wie war das für dich, wenn du jeden Tag bei Samsung gearbeitet hast? Wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Ich war einmal in dem Innovation Park von Samsung und schon das ist riesig. Aber wie ist das so? Geht man da immer so Mittagessen? Sind die Kollegen nett? Ist es eher ein Konkurrenzkampf? Vielleicht kannst du uns da auch noch etwas hinter die Kulissen zeigen.
Ich meine, ich hatte mir vorgestellt erstmal, dass Samsung viel internationaler ist von der Belegschaft her und war ein bisschen schockiert, dass es doch sehr lokal ist und dass es sehr wenige Ausländer gab. Es gibt, denke ich, dann verschiedene Bereiche, wo es dann ein bisschen mehr gibt. Ich war dann im Bereich der strategischen Planung, des Marketings und da waren sehr wenige. Und ich bin dadurch, dass ich ja ethnisch koreanisch bin und auch ein bisschen koreanisch spreche, hatte ich es relativ einfach, Anschluss zu finden an die Kollegen. Ich denke, überall, wo ich hingekommen bin bisher, gibt es viele nette Leute und immer einige wenige, die schwierig sind. Das ist dann bei Samsung auch nicht anders gewesen. Samsung ist sehr offen für, die Leute, die ich getroffen habe, waren immer sehr offen für andere Ideen. Und das liegt auch daran, was mir vorher nicht so klar war, ist, dass Samsung seit quasi 30 Jahren der Nummer eins beliebteste Arbeitgeber ist im Land und dass immer die besten Absolventen alle dahin wollten und dass viele Leute, die ich bei Samsung getroffen habe, die waren seit 20, 30 Jahren bei Samsung und kannten nichts anderes und die wollten auch nirgendwo anders hin und deswegen waren die sehr offen für diese neuen Ideen. Andererseits ist die Kehrseite davon war, dass die Kultur halt, war sehr schwierig zu verändern für die Firma. Und viele junge Leute in den letzten Jahren, die gucken nicht nur nach Samsung, sondern auch nach anderen Firmen, nach moderneren Firmen, auch im Startup-Bereich. Dann vielleicht mehr zu dem, wie das dann so, Tag für Tag abläuft. Ich meine, das war nicht so unterschiedlich zu meiner Erfahrung bei Adidas. Ich denke, so große Firmen generell. Gibt es da irgendwas, was euch da besonders interessiert?
Nein, also ich glaube, wir haben schon in den vorherigen Ausgaben dieses Podcasts eben gehört, dass Hierarchie eben auch extrem wichtig ist in Korea, vor allem unter Koreanerinnen und Koreanern selber. Nicht immer so leicht ist, die Dinge offen anzusprechen und dass man jetzt nicht so wie vielleicht bei Adidas in Deutschland direktes Feedback gibt, auch an seinen Vorgesetzten oder einfach nur sagt, hey, nein, das geht so überhaupt nicht. Was hast du dir dabei gedacht? Ich denke, das ist schon anders, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Es gibt, habe gelernt, dass Kritik am richtigen Zeitpunkt im richtigen Ton zu erfolgen hat, damit das auf fruchtbaren Boden fallen kann. Ich denke, das ist einfach kulturell so bedingt, weil die das so gewöhnt sind.
Ja.
Wie ist der Konkurrenzkampf untereinander? Du warst ja dann, hast dann wahrscheinlich viele gleichrangige Kollegen gehabt oder ein paar zumindest.
Ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Das ist sicherlich auch spannend. Ja. Weil es gibt natürlich, wenn man Huawei zum Beispiel anschaut, da gibt es ja eigene Bücher darüber, wie dort die Wolfskultur getrieben wird, wo im Grunde wie der Highlander, der Letzte, der überbleibt, der hat dann gewonnen, nicht? Und das sind alle mittelrecht. Ohne jetzt, dass ich Huawei angreifen will, aber das liest man halt immer wieder. Wie schaut das bei Samsung aus? Wie ist da das? Ist das, ich sage mal, diese Wolfskultur ist ja auch in China jetzt nicht in jedem Betrieb so im Vordergrund wie zum Beispiel bei Huawei. Wie sieht das bei Samsung beispielsweise aus?
Mhm. Ja, Samsung ist auch sehr, sehr stark kompetitiv intern. Das ist direkt auch, ich denke, so gewollt, so einprogrammiert in die Organisation. Ein konkretes Beispiel ist, dass jedes Jahr zum Jahresende wird eine Umstrukturierung durchgeführt. Und im Zuge der Umstrukturierung werden hunderte von Executives gefeuert und andere befördert. Und in dem Sinne ist jeder... sind alle Executives halt jedes Jahr quasi kämpfen um ihr Überleben. Mhm. Und das ist dann auch so ein, führt dann viel zu Wettbewerb zwischen verschiedenen Bereichen. Häufig wird dann auch vom Management dann quasi die gleiche Aufgabe an verschiedene Bereiche gegeben und dann kann auch nur ein Bereich dann quasi das bessere Ergebnis haben und dort quasi als Gewinner rauskommen. Das ist einerseits von ganz oben und auf Belegschaftsebene da hat es auch in der letzten Zeit Änderungen gegeben, aber als ich angefangen habe und in den ersten Jahren war es so, dass die Evaluationsgrades, die Bewertungen quotiert waren und auch so dann quasi ein unheimlicher Wettbewerb entstanden ist unter den Mitarbeitern, quasi diese begrenzten hohen Bewertungen zu bekommen, um dann Punkte quasi für die Beförderung zu erzielen. Für mich, ich hatte, denke ich, immer Glück, weil ich in meinem Team ich war der einzige Ausländer dort und durch meine Qualifikation und Erfahrungen, also Alleinstellungsmerkmale, dass ich immer ohne großen Kampf quasi Verantwortung und Aufgaben bekommen habe und so die Chance hatte, quasi die Leistung da zu erbringen und zu zeigen. Das war nicht immer so für die Leute, die in meiner Umgebung quasi als Ausländer reingekommen sind. Viele andere standen da im stärkeren Wettbewerb zu den anderen Mitarbeitern.
Mhm. Okay. Ja, ist wahnsinnig spannend, deine wirklichen Insights. Ja. Jetzt war deine Job Description Global Consumer Insights. Wie können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn das vorstellen? Also wie funktioniert Marktsegmentierung in diesen globalen Firmen? Was muss man dabei beachten? Vielleicht kannst du hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie man das so macht, wenn man eine große Firma ist.
Ja, wo fange ich denn da an? Vielleicht ganz kurz zu Consumer Insight. Meine Erfahrung ist, dass die wenigsten Leute darunter eine Vorstellung haben, weil der Markt dafür ist nicht besonders groß und das existiert häufig auch nur in den großen Firmen, die dann auch genug Größe haben für so eine spezialisierte Funktion. Ganz vereinfacht ist die Rolle von Consumer Insights der Organisation, zu vermitteln, wer die Leute sind, die ihre Produkte und Services konsumieren und wie deren Erfahrungen sind und basierend auf dieser Erfahrung, wie die Firma besser mehr Wert liefern kann. Und so ist Consumer Insight, meine Erfahrung ist, dass es keinen natürlichen Ort in der Organisation hat. Auch in meiner Erfahrung bei Adidas und bei Samsung, manchmal sind wir im Marketing, manchmal sind wir in der Strategie, manchmal sind wir sehr nah am Produkt. Es ist immer so, wie was gerade von der Firma gebraucht wird, wo der Schwerpunkt liegt. Und es ist nah an einem internen Consultant die Rolle. Und so Segmentierung war ein Thema, was ich bei Adidas und bei Samsung auch bearbeitet habe. Samsung insgesamt, ich meine, Samsung ist ja so eine unheimliche Größe und eine große Sales-Organisation im Nebenland, inklusive natürlich Österreich. Und die Segmentierung quasi, es gibt da einerseits das Produktangebot und Samsung hat ja im Smartphone-Bereich mehrere hundert Produkte und dann kaufen die verschiedenen Märkte einfach ein, was sie da brauchen. Woran ich dann gearbeitet habe, war dann mehr eine Konsumentensegmentierung und die Muster, basierend auf den Verhaltensmustern von Leuten. Samsung kann sehr genau sehen, wie verschiedene Leute ihre Smartphones benutzen, wie häufig verschiedene Apps benutzt werden und darauf basierend halt Profile erstellen. Und sowas habe ich dann auch gearbeitet. Und die Profile, ich meine, in verschiedenen Regionen werden verschiedene Apps benutzt, aber die, wenn man es auf App-Kategorien sich anschaut, dann sind die Profile schon sehr ähnlich.
Okay.
Spannend. Das führt uns zum nächsten Punkt, wie du das siehst mit Konsumenten in den verschiedenen Märkten. Kannst du da uns ein, zwei Beispiele geben aus deiner Zeit oder was du, ohne dass du jetzt irgendwelche Staatsgeheimnisse verrätst, aber was der Unterschied ist, beispielsweise Deutschland, Korea oder Österreich, Korea, was die einzelnen Konsummärkte angeht in dem Bereich?
Ja, ich meine, Korea ist ja sehr speziell in der Hinsicht, dass sehr viel das Land in Technologie investiert hat, in Technologieinfrastruktur. Es war ja die Internetpenetration schon in den 90ern, war weltweit am höchsten in Korea. Und ich denke auch jetzt, was das, die Ausbreitung von 5G-Netzwerken angeht, ist kaum ein Land weiterentwickelt als Korea. Mhm. Und andererseits hat Korea durch die hohe Bevölkerungsdichte ein unheimlich gutes Distributionsnetzwerk für Logistik. Das heißt, alle möglichen E-Commerce-Services sind sehr, sehr hoch entwickelt. Und dann andererseits, Korea war ja lange eine Militärdiktatur und dann nach den 80er Jahren und der Demokratisierung, denke ich, ist jetzt eine Generation da, die sehr stark an den Fortschritt glaubt und sehr offen ist für Neuerungen. Und es ist eine sehr hohe Tech-Affinität im Land. So, selbst meine Schwiegermutter verbringt mehr Zeit auf YouTube und TikTok als ich. So, unheimlich wie stark die Koreaner quasi, wie viel sie ihre Smartphones benutzen und in was für einer Bandbreite die Koreaner die Smartphones benutzen. Ich denke, das war so aus Deutschland kommen erstmal ein Schock für mich und auch ein bisschen so, wo ich denke, ist das nicht zu viel? Sind die Leute nicht abhängig? Aber andererseits auch halt die Triebfeder für viel Innovation und viel der Stärken von Korea auch dann, was jetzt Startups angeht.
Wenn man in Korea, in Seoul oder so mit der U-Bahn fährt, das ist wirklich, glaube ich, ähnlich wie in China. Man sieht kaum jemanden, der nicht am Handy ist, egal welche Altersklasse, von klein bis groß bis ganz älter. Also ich glaube, das ist schon ganz anders wie bei uns. Also und eher ähnlicher zu China als jetzt zu Österreich. Wenn ich meine Schwiegermutter hernehme oder meine Mama und mein Papa, die sind da schon ganz anders, ja.
Ja, das scheitert schon an der WhatsApp-Gruppe.
Teilweise.
Also ich rede von meiner Erfahrung. Ich begrüße mich an dieser Stelle. Aber das heißt natürlich auch die Bereitschaft, neue Technologien zu akzeptieren, nicht? Da hört man da nichts von Reservierungen gegenüber von 5G oder wie man das aus Großbritannien gehört hat, okay, da hat man jetzt einen 5G-Masten in Brand gesteckt. Das kann man dann in Korea eher nicht hören, nicht?
Ja, also das, was so die Technologieinfrastruktur angeht, gibt es sehr wenig Resistenz. Da gibt es sehr große Offenheit und ja, auch viele überraschende Gründe, warum die Leute 5G wollen. Das ist ja eine der großen Herausforderungen von den Smartphone-Herstellern, von den Carriern, von den Mobilfunkanbietern, was für neue Services da, warum man 5G braucht. Und da gibt es ja auch Fälle von jungen Leuten, die quasi auf die begehrtesten Konzerte wollen. Dann ist es dann ein Rennen, wer zuerst quasi auf der Website, nachdem die Tickets verfügbar werden, da zuerst den Knopf drückt. Und da ist 5G dann auch ein Vorteil. Ich meine, so finden ganz verschiedene Gruppen mit ganz erstaunlichen Gründen Motivation für diese neuen Technologien. Ich denke, wo es in Korea viel Pushback gibt und was schwierig ist, sind viele Services quasi, viele Industrien, die sich gegen Disruption sträuben und über Lobbyarbeit quasi dann durch die Regierung gegen Startups dann arbeiten. Zum Beispiel der ganze Taxibereich und Uber hat hier in Korea kein Geschäft aufbauen können, weil die Taxilobby sehr stark ist. Und dann ja dann auch lokale Player dann schnell dann andere alternative Services mit etwas anderem Modell dann aufgebaut haben.
Mhm. Ja. Und wenn wir uns jetzt so quasi das umgekehrt vorstellen, wenn österreichische Startups nach Korea wollen, mhm, wie wichtig schätzt du es denn ein, dass sie den Markt segmentieren, dass sie sich wirklich das Produkt oder die Dienstleistung anpassen an den koreanischen Markt? Von deiner Erfahrung als bei Samsung mit Global Consumer Insights?
Mhm. Unheimlich wichtig. Ich denke, das ist, ich meine, aus Marktperspektive denke ich, aus meiner Erfahrung bei Adidas und Samsung war, jeder Markt sagt natürlich, dass eine Anpassung wichtig ist. Ich meine, Korea, mhm, fängt, denke ich, damit an, dass viele Online-Services quasi nicht von den globalen Playern dominiert werden, sondern von lokalen Playern. Ob es nun Search ist, wo Naver sehr stark ist, ob es nun Instant Messaging ist, wo Kakao sehr stark ist. Amazon hat ja auch kaum Marktanteil, weil Coupang so stark ist. Ich denke, dass einerseits genau durch diese globalen Player, die abwesend sind, muss man, denke ich, dann auch die Strategien und das Marktverständnis dann hier nochmal anpassen. Und andererseits natürlich die Sprachbarriere und die Koreaner verstehen zwar alle sehr gut Englisch, aber die sind sehr schüchtern damit, damit rauszugehen.
Mhm. Ja, das stimmt.
Das bringt uns gleich zum nächsten Punkt. Okay, jetzt haben wir gesagt, wenn wir als Startups denken, nach Korea zu gehen, okay, die Segmentierung und die Recherche vorher und auch die Marktanpassung ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir dann wirklich von den Großkonzernen sprechen, wie gut, wie leicht kommt man als, ob das jetzt ein österreichisches Startup ist oder ein anderes europäisches Land, wie leicht kommt man an diese J-Balls ran? Und hast du da einen Tipp, wie man da am besten vorgeht? Oder reicht eine gute Technologie zu haben schon aus, um da Interesse zu wecken? Oder Idee wahrscheinlich wird zu wenig sein, nicht, damit man bei Samsung vor der Tür steht?
Wahrscheinlich ja. In meiner Erfahrung bei Samsung direkt habe ich kaum und Interaktion mit Startups gesehen. Ich denke, das hängt dann ein bisschen von der Firma auch ab. Ich meine, ich denke, in jeder großen Firma ist es immer schwierig, die richtige Kontaktperson zu finden. Und bei Samsung ist das sicherlich auch so. Es gibt aus meinem Wissen Fälle, wo Samsung investiert hat in europäische kleine Firmen, die sehr spezialisierte Technologien entwickelt haben, die Samsung dann für seine Smartphones verwenden wollte. Da gab es einen Fall aus Deutschland, ich glaube aus der Nähe von Dresden. Das hatte dann mit Display-Technologie zu tun. Da hat Samsung sehr schnell dann gesagt, okay, wir kaufen euch auf. Und ich denke, wenn Samsung da Interesse hat an Technologien, Samsung hat scannt, was es da gibt auf dem Markt. Und wenn die Interesse haben, dann werden die selbst Kontakt aufnehmen. Für was Startup und Innovation angeht, Open Innovation, da ist Samsung ja in der Zentrale sehr nach innen gerichtet, da hat es ja eher dann interne Innovationsprogramme gegeben. Da gibt es aber auch viele andere, ich meine, Samsung ist so riesig, da gibt es viele Innovationszentren in verschiedenen Märkten, in den USA, ich denke in London, auch in Europa. Und ich denke, dort könnte es vielleicht besser sein oder da könnte man mehr auf offene Ohren stoßen und dann vielleicht auch von dort weitergeleitet werden, mit wem man da sprechen könnte. Und mhm, in Bezug auf andere koreanische J-Balls, ich meine, da kenne ich mich nicht so super aus, aber ich habe jetzt über die letzten Monate ja sehr aktiv verfolgt und gelesen, dass sich da die Legislation geändert hat und dass viele, dass Restriktionen für große Firmen, VCs, quasi CVCs, da zu finanzieren, dass die gelockert wurden. Das heißt, ich denke, es ist absehbar, dass in der Zukunft da es immer mehr CVCs quasi dann geben wird in der nahen Zukunft.
Mhm. Die dann auch vielleicht offen sind für ausländische Startups, also wo es dann vielleicht auch ein Investment geben kann oder dann auch folglich vielleicht eine Kooperation, je nachdem, was man anstrebt.
Ja, also ich weiß nicht, wie weit ihr das abgedeckt habt in den anderen Podcasts bisher, aber Korea hat ja ein unheimliches Wachstum erlebt in den letzten 5 Jahren, etwa über was Investitionen in Startups angeht. Und das quasi da die Investitionen haben sich da quasi verdoppelt. Es gibt jetzt unheimlich viele Startups, die dann auch so ein Investmentniveau von über $1 Million dann überschreiten. Und für Korea, für das Ökosystem, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen, müssen die sich mehr auf die globalen Märkte dann ausrichten. Für viele Startups, die im Heimatmarkt sehr erfolgreich waren, die versuchen zu expandieren. Und viele Investoren, quasi, die viel jetzt in Korea investiert haben, dadurch, dass da jetzt so viele Leute so viel Geld investieren, gehen die Valuationen sehr hoch und deswegen gucken auch die Investoren vermehrt im Ausland nach guten Möglichkeiten.
Ja, das stimmt. Also vor allem auch die koreanische Regierung ist ja Wahnsinn, was das angeht, Investoren zu fördern und Investments einfach zu steigern und oder eben auch koreanischen Startups bei ihrer Expansion zu helfen, weil ich glaube, da gab es schon einige Beispiele, wo koreanische Firmen einfach, weil sie so spezialisiert waren, wahrscheinlich auf den koreanischen Markt, nicht so wirklich weggekommen sind von Korea. Also so wie Kakao, glaube ich, ist sehr, trotzdem noch eher sehr auf Korea spezialisiert, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich sehe auch Kakao nicht so viel im Ausland. Ich glaube, Naver ist da ein bisschen mehr breiter aufgestellt. Aber insgesamt haben sehr wenige Firmen geschafft. Ich meine, ich glaube, ein jüngeres Beispiel ist HyperConnect, die da so ein quasi einen Online-Video-Chat-Service anbieten. Die haben unheimlich großes globalen Umsatz. Aber passt da, ich denke ich, durch das Produkt sehr einfach. Aber ja, es ist eher die Ausnahme. Und ja, Korea ist insgesamt, ist es ja so eine Insel, auch geografisch, weil nach Norden kann man ja nicht rausfahren. Und wenn man herkommt, dann fühlt sich das auch so an, immer noch wie eine Insel. Man sieht nicht so viele Ausländer wie wahrscheinlich in Shanghai oder Shenzhen, auch wenn ich da jetzt ein paar Jahre schon nicht mehr war. Und auch im Startup-Bereich gibt es sehr wenige globale Player, die hier eine Präsenz haben. Da sind so 500 Startups und jetzt seit ganz neuem Techstars die Ausnahmen, die dann von den globalen Playern, die dann hier sich hier niedergelassen haben auch.
Ja, gut, dass wir schon seit 2015 österreichische Startups nach Korea bringen und koreanische Startups nach Österreich. Dann sind wir hier die First Mover. Aber ja, kulturell nicht immer einfach. Aber trotzdem haben sich einige schöne Success Stories ergeben, auch erfolgreiche Kooperationen, was auch gut ist und was wir ja wollen.
Tja, weil du das angesprochen hast, CVCs, kannst du uns noch einen kurzen Einblick in diesen Bereich geben, der darüber hinausführt, was wir ganz kurz angesprochen haben? Oder was können sich da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen?
Ach so, ich meine, ja, viele Firmen gucken oder viele investieren einerseits in Open Innovation Programme, um quasi neue Wachstumsfelder zu finden. Und CVCs, bisher war das sehr restriktiert, ist das ein Wort? Ja, das heißt, die großen Firmen mussten indirekt quasi investieren in Startups über andere VC-Firmen. Und CVC ist dann einfach in-house quasi. Dass die Firma intern ein Team aufbauen kann, das dann investiert. Ich meine, das ist dann zum Beispiel jetzt bei, ich denke, zuletzt in vielen Nachrichten war ein Case von LG, die das dann jetzt aufbauen, um ganz gezielt dann strategisch dann zu investieren in Felder, die im Fall von LG, denke ich, war das für deren Trading-Sparte, da neue Produkte zu finden, die dann global dann abgesetzt werden können. Weil deren alte Geschäftsfelder das keine Wachstumsfelder sind für die Zukunft.
Okay, ich glaube, da gibt es wirklich viele verschiedene Strategien, die man anwenden kann. Und auch diese großen Firmen haben ja auch oft Cash-Reserven, die sie ja auch sinnvoll investieren wollen. Also das ist schon sehr spannend. Also vielleicht für österreichische Startups würde ich empfehlen, sich entweder eben an diese Innovationszentren in Europa zu wenden. Ich glaube, es ist fast einfacher, als direkt vor Ort diese großen Chatbots anzusprechen. Oder eben, wie Thea gesagt hat, über die sogenannten CVCs, also über den Venture Capital Arm. Glaube ich, ist für Startups ganz empfehlenswert.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wenn wir jetzt sprechen von diesen J-Balls vor Ort, das ist jetzt nur für mich eine interessierte Frage. Wie hat deine E-Mail ausgeschaut, Theon? Waren das auch so 25 Zahlen hintereinander gewürfelt? Weil Leute wahrscheinlich für unsere Startups, die sich das wahrscheinlich nicht vorstellen können, warum soll das so schwer sein, dass man da irgendwie einen Zugang findet? Ich weiß das nur von WeChat zum Beispiel, mit denen ich sehr viel gearbeitet habe. Die hatten halt dann diese 16, 17, 18-stelligen Zahlen hintereinander. Wie war das bei Samsung oder darfst du das nicht verraten?
Also nee, das höre ich zum ersten Mal, dass WeChat das so macht. Bei mir war es t.shin@samsung.com.
Okay, ganz, also ganz
so,
klassisch.
Wie man sich das vorstellen würde, ja, genau.
Okay.
Ja, genau, okay. Die meisten Leute um mich herum hatten dann entweder ihren Namen, ihre Initialen oder mit einer Nummer kombiniert oder manche auch dann einen Spitznamen oder sowas. Aber nichts Ausgefallenes.
Mhm. Okay, also es gab es auch bei WeChat dann später, aber gerade am Anfang, wie ich dort versucht habe, Kontakte zu knüpfen, da bekam ich dann sehr oft diese sehr langen Zahlen als E-Mails. Hat sich dann auch gewandelt. WeChat war halt sehr stark auf Mainland China konzentriert und hat sich jetzt später dann, nachdem Alibaba mit Alipay dann auch in die Welt gegangen ist, auch dann dazu entschlossen, okay, dann müssen wir auch dahingehend natürlich ja, mit der Kommunikation ausmachen.
Bist du dir sicher, dass das echte Menschen waren dann und nicht Chatbots?
Das glaube ich schon, ja, weil ich habe die Personen ja kennengelernt.
Okay. Avatare, Fabian, Avatare.
Ja, alles möglich.
Ja. Okay, was, glaube ich, uns alle noch interessieren würde, weil du ja eben so viele Insights sammeln konntest, in so quasi globale Konsumermärkte. Was glaubst du denn, welche Trends oder Innovationen, also sei es jetzt B2C oder B2B, kommen denn bald aus Korea oder welche Trends kannst du dort gerade erkennen?
Ich meine, Korea, ich denke, international gesehen hatten die Stärke von Korea ist in Ingenieuren und in Programmierern. Das heißt, viele Startups, die jetzt erfolgreich sind und ins Ausland wollen, sind viel ist natürlich Software und SaaS, viel Health und Fintech, dann häufig auch mit AI-Aspekten integriert. Was ich auch viel jetzt gesehen habe in der letzten Zeit, sind Hardware- und Robotics-Startups. Das ist jetzt auch ein heißes Thema, was weltweit mit den, was durch die Gesundheitslage quasi motiviert wird. Und da ist Korea, denke ich, auch ein Vorreiter, was dann die kommerzielle Nutzung von Robotern. Ich war jetzt zum Beispiel in einem großen Restaurant, das war interessanterweise mitten nirgendwo quasi in der Walachei. Und die hatten neben den normalen Leuten, die dann quasi das Essen austeilen und die
Bedienung?
Die Bedienung, dankeschön. hatten sie die Bedienung, die dann dort rumgelaufen ist und daneben auch Roboter, die rumgefahren sind. Die haben dann quasi das Essen ausgefahren und hatten dann auch Displays, wo wir dann zusätzlich Sachen ordern konnten. Das heißt, es war dann eine Kombination aus den beiden. Und es gibt immer mehr Restaurants und Cafés hier, die Roboter benutzen. Das einerseits, das sieht man viel im Alltäglichen, und andererseits, ich denke, viel auch, was dann B2B industriell dann auch genutzt wird, so ein Beispiel ist zum Beispiel Drohnen, die auch, da habe ich auch einige Sachen gesehen in Korea, die ganz interessant sind. Das sind ja Bereiche, die ja relativ sicher größer werden über die nächsten Jahre.
Mhm. Ja. Spannend. Also gerade im Bereich Robotics, wenn ich dich richtig verstanden habe, gerade was okay, Restaurantbetrieb angeht, verstehe ich. Aber dann auch Personal Robotics zu Hause mit Krankenpflege oder Medikamentenvorbeibringungen oder in welchem Bereich kann man sich das vorstellen?
Ich denke, da gibt es ganz viele verschiedene Konzepte, die momentan noch in der frühen Phase sind. Da gibt es nichts, was breit ausgerollt ist. Ein Beispiel, was ich persönlich kenne, ist ein kleiner Humanoid-Roboter, der so ungefähr 40, 50 Zentimeter groß ist, wo der sich sehr, sehr präzise bewegen kann wie ein Mensch. Der hat sehr, sehr viele Gelenke und ist dadurch unheimlich süß. Sieht so aus wie ein Baby quasi. Und da hat jetzt die Stadtregierung aus Seoul, eine Distriktregierung, investiert für die Altenpflege. Dass es quasi ein Interface wird für Mobilservices, dass dann quasi die Leute, ältere Senioren zu Hause durch den Roboter kommunizieren können, wo der Roboter dann auch dann natürlich sieht, was dort passiert und einfach dann auch die der Gesellschaft leisten kann und vielleicht diese Senioren einige Male pro Tag einfach zum Lachen bringen kann.
Mhm. Okay.
Spannend.
Ja, das ist schön.
In China habe ich das gesehen, dass gerade die Babybetreuung sehr stark auch im Robotics-Bereich ist. Sieht man das in Korea auch? Weil das hat mich immer nicht erstaunt, auch nicht wirklich verwundert, aber war trotzdem für mich so ein Phänomen, okay, das Kind kann dann mit dem Roboter, während die Eltern natürlich brav arbeiten, kann das Kind dann mit dem Roboter sich selbst erziehen, mehr oder weniger.
Ja, ja. Das kenne ich auch nur aus den Nachrichten und aus China. Ich denke, in Korea ist das nicht so stark mit Robotern, aber ja, die Koreaner sind ja sehr unheimlich investiert in die Ausbildung ihrer Kinder. Und da gibt es auch unheimlich viele Startups, die durch bessere Software und durch die Nutzung von AI quasi die Erziehung oder der Ausbildung in Mathematik und Fremdsprachen, das Lernen dort verbessern sollen. Da gibt es auch sehr viele Software-Startups, aber soweit ich weiß, sind das nicht dann Roboter, die dann quasi die Lehrer ersetzen oder die Betreuer. Noch nicht.
Aber es kommt wahrscheinlich. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, shame on me, ich weiß nicht mehr, war es LG oder Samsung, aber jedenfalls in dem Innovationszentrum dort ging alles Richtung Smart Home. Also egal, sei es jetzt wie viele wahrscheinlich schon kennen, der Kühlschrank, der automatisch mit dem Supermarkt spricht oder die Küche, die selbst kocht für einen. Also ich glaube, das ist auch ein ganz großer Trend. Also eher ausgehend wahrscheinlich von den großen G-Balls. Aber war auch ganz spannend zu sehen, wenn man dann nur mit Maschinen eigentlich zusammen wohnt. Also der Showroom war riesig und eine Abteilung davon war eben, wie eine Wohnung in Zukunft aussehen könnte. Und das war schon auch sehr spannend für mich. Also weil es einfach so in der Zukunft liegt. Also
Haben Sie dort auch das Fenster der Zukunft gezeigt?
Nein, da war kein Fenster.
Haben Sie nicht das Fenster der Zukunft gezeigt? Weil ich habe das LG, die haben ja eine riesengroße Produktion auch in Südchina und die habe ich auch besichtigt. Und dort hat es gegeben, da kann man sich dann einstellen, will man wirklich das sehen, was draußen ist, oder möchte man sich ein schöneres Wetter machen? Will man sich in den Urwald zaubern, etc., etc. Also das war auch ganz spannend.
Okay.
Mit einer ganz dünnen Folie wurde da gearbeitet. Also
interessant.
Aus dem Fenster schauen und ich freue mich darüber, aber wenn ich mal einen grauen Wintertag in Wien habe, dann kann ich mich an den Strand zaubern.
Okay, ja, spannend. Ja, Taeyeon, die Zeit vergeht wie im Flug. Was wir so all unsere Gäste immer fragen, was glaubst du denn oder was ist dein persönlicher Insider-Tipp oder Erfolgstipp? Was würdest du österreichischen oder deutschen Startups oder Jungunternehmen raten, wie sie denn vorgehen sollen, wenn sie nach Korea wollen und was dabei wichtig ist?
Ja, ich denke da, ohne jetzt alles die vorherigen Episoden da gehört zu haben, ich denke, viele Leute werden empfehlen, dass man hier vor Ort sein muss. Viele Leute werden ratschlagen, dass hier mal herzukommen, sobald es wieder möglich ist. Wenn sich da die Lage etwas verbessert. Aber ja, herzukommen auf jeden Fall ist ein Ratschlag. Sich das hier vor Ort anzuschauen. Man kann, denke ich, in Korea sehr einfach Kontakte knüpfen. Da gibt es eine sehr hohe Bereitschaft und ein sehr hohes Interesse von den Leuten hier, solche Kontakte zu knüpfen. Und was mich wirklich sehr, nicht schockiert, aber sehr überrascht hat, wie gut die Koreaner, meine koreanischen Kollegen darin waren. Also die nennen das auf Koreanisch gesagt, wörtlich übersetzt so, die Atmosphäre zu managen in Meetings. Dass man die Leute immer genau so agiert haben, dass die Stimmung nicht feindlich und nicht zu aggressiv wurde. Und ich denke, dass die Koreaner einerseits sind ja sehr präzise und sehr rational einerseits und andererseits auch sehr emotional. Und viel, wenn man sich das anguckt mit der Hierarchie, dann ist es unheimlich wichtig, denke ich, im ersten Kontakt viele Komplimente zu machen. Und nicht klein zu gehen und zu kritisieren und zu sagen, ihr macht das und das falsch und so müsste es besser sein. Erstmal Komplimente machen, erstmal eine positive Atmosphäre schaffen und dann das echte Gespräch suchen. Das ist mein Geheimtipp.
Okay. Ja, super Tipp haben wir noch nicht gehört, Fabian, oder?
Nein.
Glaube ich bisher. Also von dem her ein neuer Tipp. Ja. Okay. Ja, ich glaube, es bleibt uns gar nicht mehr viel übrig, außer Danke zu sagen, Theon, für deine Zeit heute. Du hast uns wirklich tolle Einblicke erzählen können. Und vielen Dank fürs Dabeisein.
Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es war interessant. Und falls später Fragen entstehen sollten, immer gerne.
Danke, Theon. Das war die 13. Folge von Asia Expansion Explained.
Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast@gin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup-Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf gin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen GEM Solutions und dem Global Incubator Network Austria, ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.